Dämonenjäger, Jujutsisten oder Kettensägendämonen. In der Anime-Bubble geht einiges ab. Und wir sind stets mittendrin. Willkommen bei Anibunch, dem regelmäßigen Nerdybunch-Talk-Format mit brandheißen Anime- und Manga-News, Reviews und allem anderen, was noch dazugehört. Unter anderem heute mit Wonder Egg Priority, Jujutsu Kaisen und der Realserie zu One Piece von Netflix.
Hi Miyaku.
Hi Marcel.
Schön, dass wir uns hier heute eingefunden haben.
Und über Anime quatschen können. Und das so richtig ausgiebig.
Das ist auch tatsächlich die Intention von Anibunch gewesen. Ich meine, wir hatten irgendwie andere Dinge zu besprechen und saßen dann hier irgendwie Stunden, haben dann über den neuesten Shit gesprochen, der irgendwie so gerade ansteht oder anstand, was wir gerade guckten, was wir gerade machen oder eben nicht. Und irgendwann kam dann der Gedanke, dass du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, also eigentlich könnten wir daraus einen Podcast machen.
Genau, einfach mal den Aufnahme-Button dabei drücken und ein regelmäßiges Talk-Format daraus machen. Das ist nämlich auch das, was wir hier mit Anibunch jetzt realisieren wollen. Dementsprechend haben wir beide ja mal so ein paar Themen mitgebracht. Wir reden heute über Wonder Egg Priority, der zweiten Staffel zu Jujutsu Kaisen und der Realserie zu One Piece, die von Netflix produziert worden ist. Wir hätten zwar noch ein paar mehr Themen gehabt, aber irgendwo muss man es dann ja doch noch runterbrechen. Und das waren so die aktuellen Sachen für uns. Das heißt, wir reden nicht immer nur über aktuelle Serien, sondern bieten so ein bisschen einen Misch aus beiden, würde ich sagen. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem Wonder Egg Priority gesehen. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Gar nichts. Also bist du mir tatsächlich so flüchtig davon berichtet hast oder es erwähnt hast, dass es heute Thema sein soll, hatte ich keine Ahnung.
Bin ich ganz spannend, dass du das sagst, weil der 2021, das heißt, es ist tatsächlich schon eine Weile her, aber wirklich ein ziemlich überraschender Erfolg war und anschließend auch noch so ein bisschen, ja, einen kleinen Skandal ausgelöst hat, könnte man fast sagen. Aber dazu kann ich später gerne mehr erzählen. Worum geht es in Wonder Egg Priority? Wonder Egg Priority erschien im ersten Quartal 2021 als Originalwerk des Studios Cloverworks. In dem Drama geht es um die Protagonistin Ai, die in Traumwelten anderer Mädchen eindringt und diese dort vor gefährlichen Monstern beschützen soll. Der Kampf, bei dem Ais wahrer Körper ebenfalls verletzt werden kann, ist erst dann beendet, wenn das Trauma des verfolgten Mädchens, repräsentiert als Monster, welches es zu bekämpfen gilt, besiegt wurde. Ai wird versprochen, dass ihr ein Wunsch erfüllt wird, sobald sie genügend Mädchen rettet. Und Ai wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihre Freundin Koito, welche zuvor Suizid begangen hat, wieder ins Leben zurückkehrt. Der Anime Wonder Egg Priority hat 13 Folgen und ist auf Crunchyroll und Wakanim verfügbar. Wenn ich gefragt werden würde, in welchem Genre ich das Ganze verankern würde, könnte ich das gar nicht so genau benennen. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus einem psychologischem Horror bzw. einem Psychodrama, aber auch zusammen mit einer Coming-of-Age-Geschichte, die allerdings auch in einem Magical Girl Setting stattfindet.
Klingt bizarr. Mir fallen tatsächlich gerade etwaige andere Werke ein, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, tatsächlich.
Kannst du mir Titel nennen, die dir da in den Sinn kommen, die in eine ähnliche Richtung gehen?
Is This a Zombie, tatsächlich. Das ist so Comedy, Drama, Magical Girl, Zombie, alles. Also das ist so bizarr. Eigentlich wäre das fast ein Thema für den nächsten Cast.
Es ist schon sehr, sehr, sehr viel, das stimmt. Du merkst, es fällt einfach nicht leicht, so gewisse Serien absolut zu verordnen. Ja, und Wonder Egg Priority gehört da auf jeden Fall auch mit dazu. In dem Kontext vielleicht noch das Ganze ist als Passionsprojekt entstanden. Und ich glaube, daher kommen dann auch die verschiedensten Einflüsse. Das heißt, viele Menschen hatten viele Ideen, die sie alle gemeinsam verwurstet haben. Und das merkt man einfach an dem Anime, dass da ganz viele unterschiedliche Einflüsse aufeinandertreffen. Der Anime hat 12 Episoden, ist also relativ kurzweilig, hat im Anschluss aber noch eine Special-Episode. Kann man jetzt sich drüber streiten, ob die dann mit dazugehört oder nicht. Sie ist effektiv nach den 12 Episoden ausgestrahlt worden. Also es gab die 12 Episoden, dann gab es noch mal eine längere Pause von, ich glaube, 3 oder 4 Monaten. Und dann kam diese finale Episode, diese Special-Episode, die dann das Ganze so ein bisschen abschließen, abrunden sollte. Aber da komme ich später noch mal separat zu. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, das Ganze war ein Passionsprojekt vom Studio Cloverworks. Die kennt man unter anderem von Darling in the Franxx, Promised Neverland oder jetzt aktuell auch Spy X Family. Der Publisher hat den verschiedenen Regisseuren und seinem Team, die hauptsächlich Newcomer waren, absolut kreativen Freiraum gelassen. Das wird später nochmal interessant, wenn es zu der Bewertung des Animes kommt. Das heißt, das Ganze vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Als ich Wonder Egg Priority gesehen habe, war ich direkt total fasziniert, wie aufwendig produziert das Ganze war und wie toll die Animationen aussahen. Also ist auch ein bisschen actiongeladen, das heißt, man kann auch viele tolle Kämpfe sich anschauen und das ist wirklich eine absolute Augenweide. Ich habe zwar im Nachhinein gemischte Gefühle so ein bisschen über den Anime, aber alleine sich das anzuschauen macht absolut Spaß und ist wirklich wunderschön. Das kann ich nur positiv hervorholen. Um so ein bisschen zum Inhalt zu kommen, kann man sagen, dass das Ganze ein Magical Girl-Setting mit einem relativ dunklen Kern ist. Mich hat das Ganze an Madoka Magica erinnert. Deswegen habe ich gerade so explizit auch gefragt, ob dich das, an welche andere Serie dich das erinnert. Hast du Madoka Magica damals gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich finde aber tatsächlich gar nicht mal, dass Madoka irgendwie so ein Mix aus verschiedenen Komponenten ist, sondern Madoka als solches, beziehungsweise der Anime, der macht ja so einen Eindruck von Happy Deppy Tralala, es ist alles toll und rosa und Wattebausch, bis du halt an einem gewissen Punkt merkst, Moment, mit Magical Girl hat das irgendwie so zu 10% zu tun, sonst ist das einfach nur tiefgründig, kernig und übel, also positiv betrachtet. Klar, Magical Girl steht natürlich nach wie vor im Vordergrund, keine Frage, ich will das hier jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt nicht dieses Quietsch-Fidee, was man wahrscheinlich irgendwie tendenziell erkennt.
Nee, da stimme ich dir absolut zu, ja.
Ist halt wenig Genre-Mix. Du hast wahrscheinlich Magical Girl und halt so ein bisschen Drama. Da finde ich halt, ist es a Zombie deutlich spannender, weil du hast halt wirklich irgendwie alles, was man irgendwie dahingehend hatte, in einen Topf geschmissen, durchgerührt, ausgekippt und zack, war der Anime da. Ich weiß nicht, ob das bei Wonder Egg Priority genauso ähnlich ist. Es klingt tatsächlich so von deiner Beschreibung her.
Ich habe den Vergleich herangezogen, da auch bei Madoka Magica das Konzept Magical Girl relativ auf den Kopf gestellt worden ist für mich damals. Also ich kannte Sailor Moon und Cutie Honey und Wedding Peach und alles das, was ich damals in meiner Kindheit geschaut und geliebt habe. Und dann kam damals Madoka Magica und hat dieses ganze Setting total auf den Kopf gestellt, in dem süße und bunte Magical Girl-Ästhetik auf eine sehr, sehr düstere und hoffnungslos auswegslose Story getroffen ist. Damals, fand ich, war das tatsächlich ein sehr spannender Mix, der sehr herausstach und ich denke im Nachhinein auch zum Erfolg von Madoka Magica geführt hat. Und gefühlt schließt sich Wonder Egg Priority dem so ein bisschen an, weil es eben auch um junge Teenager-Mädchen geht, die so ihren Alltag erleben und diese Ästhetik definitiv auch gegeben ist, aber die Grundthematik doch sehr, sehr düster ist. Also es werden ungeschönte Themen wie sexuelle Übergriffe, Suizid oder auch Ausbeutung junger Mädchen zum Beispiel in der japanischen Idolkultur thematisiert und das eben zusammen mit dieser cuten Ästhetik, sag ich mal, ja. Das war eben das, was mich sehr an Madoka Magica erinnert hat. Generell finde ich, dass diese Themen auch sehr sensibel angegangen werden. Gibt aber auch andere Meinungen dazu. Ich habe zum Beispiel online gelesen, das ist ja generell auch immer so ein Streitthema, ob solche sensiblen Themen dann nur genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also diese Diskussion gibt es mit sensiblen Themen oder auch mit Gewaltdarstellungen oder so. Also da ist sich die Community nicht ganz so einig. Meiner Meinung nach dienen diese Themen im Anime nicht dem Sensationszweck, sondern werden sorgfältig und gewissenhaft behandelt. Aber vielleicht sollte man da dann nochmal sagen, dass die Empfehlung generell, sich Wonder Egg Priority anzuschauen, nicht für jeden ausgesprochen werden kann, wenn man eben mit solchen Themen nicht so gut umgehen kann. Ja, ich habe Wonder Egg Priority vor ein paar Wochen angefangen. Ich war ganz, ganz begeistert, habe dann viel zu tun gehabt, bin dann im Endeffekt nicht mehr dazu gekommen, die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Episoden zu schauen. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen nachgeholt. Und dieser erste Eindruck, den ich vom Anime hatte, der ist mit den letzten Folgen leider total zerstört worden. Also ich hatte jetzt plötzlich das Gefühl, einen ganz anderen Anime zu schauen, als den ich am Anfang gesehen habe. Und das lag an dem katastrophalen Ende. In meiner Recherche habe ich auch Stimmen gehört, die gesagt haben, dass das relativ typisch für das Studio dahinter, nämlich Cloverworks, ist, dass die Serien und Animes produzieren mit einem ganz tollen Anfang, mit ganz vielen tollen Ideen, aber dass sie den eigenen Standard dann nicht immer so bis zum Ende halten können. Hast du zum Beispiel The Promised Neverland gesehen?
Leider gar nicht, nee. Hat mich irgendwie nie so richtig gecatcht.
Ist auch eine Serie von Cloverworks, habe ich total gefeiert damals. Absolut tolle erste Staffel, meiner Meinung nach. Die zweite Staffel konnte da überhaupt nicht mehr mithalten. Überhaupt nicht anschließend an den Erfolg, den die erste Staffel hatte. Und spiegelt auch überhaupt nicht die Geschehnisse des Mangas merkwürdigerweise wieder. Also das war so ein Argument, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, dass das eben nicht das erste Mal ist, dass man eine Serie toll beginnt, das Ganze aber nicht so richtig rund weitererzählen oder abschließen kann. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Ende generell. Es hat ganz viele gute Ideen, diese Serie sowieso. Aber zum Ende verheddern sich diese ganzen Ideen irgendwie selbst in einem total unlogischen Durcheinander, dass eine Frage beantwortet und 3 weitere aufstellt. Ja, also es wirft mehr Fragen auf, als dass es beantwortet. Die Charaktermotivationen zum Schluss werden plötzlich absolut nicht mehr nachvollziehbar, was sonst eine große Stärke der Serie war. Und das Ganze hat viele Fans irgendwie total unbefriedigt zurückgelassen. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, sind 12 Folgen gelaufen. Eigentlich aber nur 11, weil eine Folge eine Recap-Folge war. Das kennt man oft aus der Anime-Branche, wenn ja die Zeit so ein bisschen knapp wird für die Produktion, dann schiebt man vielleicht noch mal eine Recap-Folge rein. Kritisch finde ich jetzt nur, dass das bei einer Serie passiert ist, die generell nur mit 12 Folgen angekündigt worden war. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 50 Folgen gucke und da eine Recap-Folge habe oder ob ich eine Serie mit 12 Episoden gucke und da in der Hälfte irgendwo schon eine Recap-Folge habe, meiner Meinung nach. Ja, das Studio hat aber diesen Unmut in der Community wahrgenommen und hat kurz darauf eine Spezialfolge angekündigt mit einer Laufzeit von, also der Block im Fernsehen war eine Stunde, da muss man dann noch 10, 15 Minuten abziehen, das heißt, das Ganze wurde so mit 45 Minuten angekündigt und es wurde versprochen, dass diese Spezialfolge das Ganze rund machen wird und dem Ganzen ein Ende geben wird und die offenen Fragen beantworten wird, was man bei so einer Länge von 45 Minuten ja eigentlich auch gut erwarten kann, ja. Dann lief diese Spezialfolge und die Hälfte der Spezialfolge war ein Recap. Das heißt, wir haben ein Anime mit 13 Episoden und 2 Recaps. 2, was ich schon echt viel finde. Das heißt, die erste Hälfte dieser 45 Minuten war Recap. Und die andere Hälfte hat die Story dann weitererzählt, aber auch nicht zu Ende gebracht. Das heißt, auch da gleiches Muster wieder. Es werden mehr Fragen aufgeworfen, als am Ende beantwortet werden. Und das Ganze endet dann doch wieder mit einem riesigen Cliffhanger. Das heißt, theoretisch könnte eine zweite Staffel kommen, aber es wurde nichts angekündigt, keiner erwartet das. Und man muss jetzt davon ausgehen, dass das Kanonende ist. was absolut unbefriedigend war. Also ich muss auch sagen, ich war echt enttäuscht.
Gibt's denn zu Wonder Egg Priority einen Manga oder irgendwie eine Light Novel oder sowas?
Nein, gar nicht. Ist ein Originalwerk vom Studio.
Okay, weil sonst hätte ich tatsächlich gesagt, ha, das ist so ein ähnliches Ding wie bei No Game, No Life, wo das eine dann tatsächlich dafür da ist, um das andere zu bewerben. Und die haben dann gemerkt, okay, ganz ehrlich, irgendwie ist das hier gerade Käse und wir drehen uns damit im Kreis. Und dann haben sie wahrscheinlich den Fokus auf den Manga gelegt. Aber wenn das natürlich nicht so ist, dann ist das hart Käse.
Wurde nicht vor kurzem eine zweite Staffel angekündigt zu No Game, No Life oder verwechsel ich das mit irgendwas?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Da wird auch nichts kommen. Und das Ende ist ja so viel offen. Also so, und es fehlt ja vom Wissen so unsagbar viel.
Nee, das wusste ich nicht. Aber im Endeffekt ist das ja auch gar nicht so verkehrt, wenn das so läuft. Ja, wenn ich ein Originalwerk habe, sag ich mal, dann kann ich da ja auch, wenn mich das interessiert, die Story weiterverfolgen und weiterlesen. Ja, man darf auch nicht vergessen, oft bringen Anime auch den Lizenzinhabern nicht so viel Geld wie der Verkauf von Manga-Exemplaren. Das heißt, oft dienen Animes ja tatsächlich auch nur dazu, die Verkaufszahlen der Mangas anzuregen. Ja, das heißt, es ist keine Seltenheit, dass es dann vielleicht mal nur eine Staffel gibt, weil man eben darauf hinaus möchte, dass die Leute danach wissen möchten, wie es weitergeht und dann zu den Mangas greifen, und um die Story dort weiterlesen zu können. Aber bei Wonder Egg Priority gibt es keine Aussicht auf irgendein abschließendes Medium. Im Endeffekt ist man als Fan oder als Zuschauer des Animes komplett alleingelassen, möchte ich fast sagen. Man sieht das Potenzial, was diese Serie hatte. Wie gesagt, ich war am Anfang ganz begeistert. Würde es auch trotzdem allen empfehlen, ich würde es auch dir empfehlen, dir das trotzdem anzugucken, weil diese erste Hälfte absolut einzigartig ist. Aber muss man natürlich für sich dann entscheiden, ob man das tragen kann, wenn das Ganze dann nicht befriedigend beendet wird.
Mir fällt da tatsächlich parallel eine Frage ein, die ich durchaus an dich und an unsere Hörerschaft richten kann. Und zwar, du sagtest ja tatsächlich, dass du den Anime als solches gut fandest, außer halt das Ende. Ich habe jetzt bei mir, okay, teilweise schon gemerkt und bei verschiedenen anderen Leuten das auch schon mal gehört bzw. gelesen. Kennst du diese Drei-Folgen-Regel?
Dass man sich drei Folgen anschaut und dann entscheidet, ob man das gut findet und weiterguckt oder ob kein Interesse besteht?
Genau, wenn du tatsächlich nach drei Folgen merkst, das ist nicht meins, dann solltest du es tatsächlich auf Zwang nicht weitergucken, weil dann ist es halt wirklich nicht deins. Aber diese drei Folgen sind halt der Hauptindikator dafür, ob du eine Serie oder ein Anime halt magst oder nicht. Sind die ersten drei Folgen kacke, dann lass es sein.
Ich bin gerade am Überlegen. Also wenn ich so durch meinen Anime-Katalog gehe, bin ich gerade am Überlegen, was sind überhaupt die Kriterien, dass ich einen neuen Anime anfange? Und das sind meistens das Setting und das Genre, ja. Und wenn das jetzt absolut auf mich zutrifft und dann vielleicht auch irgendwie noch eine interessante Einleitung hat oder so, dann glaube ich, würde ich dem sogar mehr Folgen einräumen als drei. Aber ich bin manchmal auch ein bisschen lahmarschig. Also manchmal dauert es auch ein bisschen länger, bis ich realisiere, dass mir das doch nicht so viel Freude bereitet. Oder dass ich die Serie dann doch nicht so mag, wie ich es gehofft habe. Ich habe zum Beispiel vor kurzem SOM 100 gesehen. Da fand ich die erste Folge absolut grandios. Hab weitergeguckt, aber dann jetzt auch abgebrochen, weil es mir einfach überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich meine, im Endeffekt fand ich die Prämisse, vielleicht kannst du da gleich ein bisschen mehr zu erzählen, und das Setting total witzig und spannend, aber es hat sich dann nicht über diesen Anfangswitz und Charme herausgetragen.
Ja, ist so. Bin ich voll und ganz bei dir. Also die ersten zwei Folgen waren cool. Ich glaube, die dritte ging tatsächlich irgendwie auch noch. Und danach wurde es irgendwie zäh. Also das Setting und der Artstyle, den fand ich fantastisch. Und danach kam irgendwie nur noch Schmarrn.
Muss man vielleicht einmal kurz erzählen, worum es in SOM 100 geht. Und zwar haben wir einen jungen Angestellten, der in einer großen Firma arbeitet und da massiv ausgebeutet wird. Also wirklich massiv. Das spiegelt sich auch in seinem ganzen Leben wieder. Der ist total depressiv und hat eigentlich überhaupt gar keine Lebensfreude mehr und lebt wirklich nur noch für diese Arbeit. Und dann bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Und er ist wohl der Einzige, der sich sehr darüber freut, über diese Zombie-Apokalypse, weil er das Positive daran sieht. Und das Positive ist, dass er jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen muss.
Genau, und so nimmt das dann tatsächlich seinen Lauf und man sieht so ein bisschen seinen Alltag. Kann man nahezu mit Zombieland, also dem Film, vergleichen. So ein bisschen von der Storyline oder von der Thematik, oder?
Den kenne ich nicht, glaube ich.
Ja, ich will auch nicht so oft hin und her switchen irgendwie zwischen den Themen. Die meisten haben bestimmt schon mal was von Zombieland gehört. Falls nicht, schaut euch den Film an, der ist fantastisch. Aber wie gesagt, ich glaube, das war so ein bisschen Inspirationszweck für Zom 100. Also, nur halt falsch umgesetzt.
Der Witz ist ja auch wirklich gut und sympathisch, aber der trägt sich für mich halt dann einfach nicht weiter. Also, da hätte es die eine Folge auch getan, meiner Meinung nach.
Ja, hätte man ein OVA oder so ein Kram draus gemacht oder irgendeinen Film oder so.
Ja, genau. Mhm.
Und dann wäre der Drops gelutscht gewesen.
Ja, genau. Aber da sieht man es mal wieder, wir sind ein wenig vom Thema abgekommen. So ist das nämlich immer, wenn wir über Anime quatschen.
Ja, aber ich meine, wo wir tatsächlich schon fast nahezu bei Animes waren, die wir irgendwann mal tatsächlich angefangen und nicht weitergeführt haben. Oder hattest du zu Wonder Egg Priority noch was zu sagen?
Nee, damit wäre ich eigentlich durch.
Ja, an dieser Stelle kommt der Einspieler. Grüße an die Regie, Julian, do your thing.
Worum geht es in Jujutsu Kaisen? Die zweite Staffel des Erfolgstitels läuft in der aktuellen Anime-Season und basiert auf dem gleichnamigen Manga, welcher seit 2018 fortlaufend erzählt wird. Der Anime wird vom Erfolgsstudio MAPPA adaptiert und erfreut sich seit Beginn der ersten Staffel, welche im Jahr 2020 ausgestrahlt wurde, großer Beliebtheit. Storytechnisch geht es um von Menschen hervorgebrachte negative Emotionen, die sich in Fluchmonster verwandeln und in der Welt ihr Unwesen treiben können. Sie stellen eine große Gefahr für Menschen allgemein dar und können diese sogar in den Tod treiben. In Jujutsu Kaisen begleiten wir eine Gruppe junger Schüler, die an einer speziell dafür vorgesehenen Akademie lernen soll, solche Flüche zu bekämpfen und auszutreiben. Das ist aber natürlich nicht ungefährlich, denn das Einzige, was einen Fluch austreiben kann, ist ein anderer Fluch. Doch den gilt es auch erstmal zu beherrschen. Jujutsu Kaisen hat aktuell eine erste abgeschlossene Staffel mit 24 Folgen und eine laufende zweite Staffel, die mit 23 Folgen angekündigt wurde. Der Anime ist auf Crunchyroll und Wakanim verfügbar. Ja, ich würde gerne mit dir über Jujutsu Kaisen sprechen, denn aktuell läuft die zweite Season, auf die wir relativ lange warten mussten. Und zwar ganze 2 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man jetzt den Kinofilm nicht mit dazu rechnet. Aber erstmal ganz von Anfang an. Also nach der ersten Staffel und dem Kinofilm Jujutsu Kaisen Zero erschien jetzt in der aktuellen Herbstseason oder Sommerseason. Ich bin mir nicht genau sicher, ist ein bisschen komplex.
Das war noch Summer.
Okay. Die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen, welche aber auch wieder in 2 Teile unterteilt wurde. Deswegen sind wir jetzt auch so durcheinander gekommen. Die erste Hälfte, denke ich mal, lief in der Summer Season. Dann gab es eine Pause und die zweite Hälfte läuft jetzt gerade aktuell. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist in der Anime-Branche, aber das scheint irgendwie ein Trend zu sein im Moment, die Staffeln so aufzuteilen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht auch am fehlenden Kapazitäten, das Ganze zeitlich umzusetzen oder so. Aber wir haben es ja ganz, ganz extrem bei Attack on Titan im Moment. Und Jujutsu Kaisen schließt sich dem an. Genau, wir sprechen jetzt erstmal über die erste Hälfte der zweiten Staffel. Diese erzählt nämlich die Vorgeschichte, kann man so sagen, zur ersten Staffel. Ich weiß, Leute, das wird jetzt echt kompliziert. Während die zweite Hälfte der zweiten Staffel an die Ereignisse der ersten Staffel anschließt. Bist du noch da?
Ja, ich kann dir folgen tatsächlich. Aber ja, es ist Es ist total bizarr.
Es sorgt auch bei Fans für Verwirrung. Also, liebe Leute, wenn ihr da jetzt gerade nicht mitgekommen seid, das ist gar kein Problem. Auch wir selber mussten bei unserer Vorbereitung zu dieser Folge feststellen, dass wir erst jetzt so richtig verstanden haben, wie was zu verordnen ist. Denn zwischen der ersten und der zweiten Staffel gab es auch noch einen Film, der, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, zwischen der ersten und zweiten Staffel verordnet ist. Ist das richtig?
Warte. Theoretisch gesehen kommt der Film vor der ersten Staffel, dann kommt die erste Hälfte der zweiten Staffel und dann
kommt die erste Staffel.
Genau. Nein. Der Film, die erste Staffel, oder?
Ja, du hast recht. Also wenn man jetzt chronologisch versucht, die Story zu verordnen, dann haben wir den Film, erste Staffel, nein.
Nee, wir haben die erste Hälfte der zweiten Staffel, dann den Film, dann die erste Staffel und dann die zweite Hälfte der zweiten Staffel.
Das wird schon so stimmen, ja.
Ich hoffe tatsächlich, das ist so wirr, das ist so in Käse. Aber das Ding ist, Menschen sind ja verdammt kreativ und fantastisch manchmal und machen dazu zauberhafte Memes. Wenn ihr wirklich nichts zu tun habt, setzt euch entspannt hin abends, macht euch was Leckeres zu trinken und googelt nach Jujutsu Kaisen Memes in puncto, also mit den Staffeln oder so. Ihr lacht euch kaputt.
Absolut, ging mir auch gestern erst so. Ich habe ein fantastisches Reel dazu gesehen. Also wir sind nicht die einzigen Leute, die komplett verwirrt sind. Vor allem, als die zweite Staffel anlief und ich plötzlich mit Charakteren konfrontiert worden bin, die ich erstmal gar nicht zuordnen konnte. Ich wusste, ich habe die Charaktere schon mal gesehen, aber ich konnte gar nicht verordnen, wo was gerade stattfindet. Und tatsächlich habe ich ein paar Folgen gebraucht in der zweiten Staffel, um zu verstehen, dass das Ganze die Vorgeschichte ist zu der ersten Staffel, die wir bereits gesehen hatten. Und zwar die Vorgeschichte zu zwei Charakteren, die wir bereits aus Staffel 1 und auch den Film kennen. Und zwar stehen im Fokus Satoru Gojo und sein bester Freund Suguru Geto. Die beiden kennen wir aus der ersten Staffel. Satoru Gojo als Lehrer an der Jujutsu High und Suguru Geto als Gegenspieler bzw. Main Villain in der ersten Staffel. Allerdings sehen wir jetzt, dass damals beide noch Schüler waren und sich ziemlich gut zu verstehen scheinen. Das heißt, man fragt sich natürlich, wie kam es dann dazu, dass die beiden in der ersten Staffel Gegenspieler waren? Und da hilft uns die zweite Staffel eben dabei, das Ganze besser nachvollziehen zu können. Und zwar sollen die beiden in der zweiten Season eine Spezialmission annehmen, in der es darum geht, ein Mädchen namens Rika zu beschützen. Mit allen Mitteln. Die beiden sind bekannt als die stärksten Jujutsisten, die die Schule zu bieten hat. Deswegen werden die beiden auch eingesetzt. Und damit beginnt ein ziemlich heftiger Kampf, weil dieses Mädchen sehr wichtig ist. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und spoilern, aber es gibt einige, die es auf ihren Kopf abgesehen haben. Genau, und im Endeffekt ist das zwar die Story, die passiert, aber so die Beziehung zwischen den beiden Charakteren steht da eher im Vordergrund. Wir können beobachten, wie die beiden ja ihren Alltag zusammen bestreiten, wie die Dynamik zwischen den beiden ist. Wir können sehen, dass sie sich sehr nahe stehen als Freunde und warum das Ganze dann andere Wege geht. Was dann im Endeffekt auch so ein bisschen der Plot-Twist ist, den wir aber jetzt nicht vorwegnehmen wollen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich hab's gesehen, ich hab's geguckt, allerdings bisher nicht zu Ende, beziehungsweise nicht bis dahin, also nicht bis zu dem Stand, wo die gerade sind, weil mich so viele Punkte irgendwann mal genervt haben tatsächlich. Erstmal, finde ich, ist die zweite Staffel so ein Ding, wenn du halt eine Sekunde wegguckst, grenzt es irgendwie wie Matheunterricht früher in der Schule. Du guckst einmal weg und auf einmal steht Indisch an der Tafel. Und so fühle ich mich halt bei der zweiten Staffel von Jujutsu Kaisen. Du guckst eine Sekunde weg und du raffst plötzlich nichts mehr von dem, was in den letzten 20 Minuten passiert ist.
Ja, ich verstehe deine Kritik. Dem kann ich mich in gewisser Art und Weise anschließen. Wir haben ja jetzt gerade schon ausgiebig darüber gesprochen, wie kompliziert das ist, überhaupt die Staffeln zu verordnen. aber auch inhaltlich komme ich selber tatsächlich nicht immer ganz so mit, vor allem wenn es darum geht, die Fähigkeiten von Charakteren zu beschreiben, warum wer jetzt was kann und wie das sinnvoll ist. Also das grenzt für mich dann auch oft an Mathe-Gleichungen, wie du es gerade sagtest. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Vergleich, ja.
Ja, was halt auch noch so schade ist, vielleicht ist man auch einfach verwöhnt von der ersten Staffel. Ich fand in der ersten Staffel, wenn ein neuer Charakter da war, dann hast du den halt irgendwie konsequent unter die Nase gerieben gekriegt. Ne? Dann hieß es, okay, das ist Panda, Panda ist Panda, weil ne so und so und das ist passiert, das und das kann er nicht. Und das fehlt mir in der zweiten Staffel. Also da tauchen Charaktere auf und du weißt, okay, den habe ich vielleicht schon mal gesehen, der wurde maybe kurz angesprochen und das war's. Und ich bin irgendwie komplett lost. Und dann gibt es da irgendeinen Kampf und die Kämpfe sind immer fantastisch. Das muss man ja tatsächlich bei dem Anime lassen. Die sind dynamisch, die sind toll, die sind ne, Special Effects und das volle Drumherum. Aber so Charaktere...
Ja, stimmt. Mir fällt dazu ein, dass ich Jujutsu Kaisen vor kurzem tatsächlich nochmal geguckt habe, die erste Staffel, nachdem ich den Film und die erste Hälfte der zweiten Staffel geguckt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, gar nicht mehr mitzukommen. Dementsprechend habe ich die erste Staffel nochmal wiederholt und dabei ist mir erst aufgefallen, dass viele Namen da schon erwähnt werden, obwohl ich den Charakter zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht kenne. Ja, das heißt, es wird schon vieles...
Ja.
angekündigt, angeteasert. Mittlerweile kann ich etwas mit diesen Namen anfangen, aber das konnte ich damals eben nicht. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Wobei ich den Cast von Jujutsu Kaisen auch unglaublich gut finde und auch der Meinung bin, dass das eine Stärke ist von dem Anime. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Anime erst so richtig tiefgründig geworden ist, seitdem wir mehr Charaktere kennengelernt haben. Die erste Staffel dreht sich ja wirklich hauptsächlich um die drei Hauptprotagonisten, vor allem aber den Main-Protagonisten Yuji, der ja aber auch vom Typ eher generisch Typ Main-Character ist, würde ich sagen, außer seinen Twist, und auch als Charakter eher straightforward ist. Und dementsprechend hatte ich auch das Gefühl, als wir so seine Geschehnisse verfolgt haben, war die Serie auch noch mehr straightforward. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall, weil wir so viele neue Charaktere dazu bekommen haben. Aber das macht es für mich auch irgendwie wieder spannend. Und das, was Jujutsu Kaisen ausmacht, denn ich mag es, wie detailliert die Charaktere geschrieben sind, muss ich sagen. Und dadurch wird die Story auch komplexer natürlich, aber auch tiefgründiger. Was ich bei Jujutsu Kaisen aber auch wirklich richtig gut finde im Vergleich zu anderen klassischen Shonen. Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, Jujutsu Kaisen ist zwar auch ein Fighting-Shonen, vielleicht noch mal kurz erklären. Fighting-Shonen sind so solche Serien wie Naruto, Bleach oder One Piece, wo es hauptsächlich um ja, Geschichten geht, die auf Kämpfe ausgelegt sind. Die Zielgruppe sind hier eher junge, heranwachsende Jungs, die dann ja mit der Serie zusammen so ein bisschen wachsen. Ja? Jujutsu Kaisen befolgt zwar diese Formel, packt das Ganze aber irgendwie in eine neues kreative Gewand, finde ich. Also wie ein moderner schon, der noch gespickt ist mit so ein bisschen düsterer Story und einem ganz tollen Cast an Charakteren.
Ja, würde ich pauschal so unterschreiben. Muss allerdings sagen, ich finde, man hätte es einfach von Anfang an richtig machen sollen. Also hätte man halt wirklich das so gesetzt, wie es sich eigentlich gehört, wäre das Ganze halt deutlich, deutlich runder und würde halt mehr Sinn ergeben. Mach doch, wenn es eh geplant ist, bring doch einfach die Vorgeschichte raus, knüpf dann den Film an, bring dann irgendwie die erste Staffel als zweite Staffel raus und mach die dann im Zweifel halt ein bisschen länger, indem man dann parallel die letzte Hälfte der zweiten Staffel hinten dran hängt. Dann hat der Anime eben nicht 12 Folgen, sondern 24 und dann sind alle happy. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe, was so Mindfuck-mäßig ist. Man macht sämtlichen Instanzen irgendwie einer Fanbase, so wie einer angehenden Fanbase, ultra viel Ärger, aber zu welchem Preis?
Aber ich glaube, die Plot-Twists hätten nicht den gleichen Impact gehabt, wie sie den jetzt hatten, wenn das in einer regulären Chronik erzählt worden wäre. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, die erste Hälfte der zweiten Staffel fängt an mit der Vorgeschichte zu zwei Charakteren, die wir aus einem ganz anderen Kontext kennen. Und dementsprechend verfolgen wir das viel interessierter und fragen uns, Mensch, wie kam das denn davon, dass sie einerseits super beste Freunde waren, aber jetzt gegeneinander kämpfen? Und wir sehen dann eben in dieser Staffel, wie die beiden sich weiter voneinander entfernen. Und das ist ganz schrecklich, das mit anzugucken, und ganz traurig, weil uns diese Charaktere eben schon bekannt sind. Zwar aus einem anderen Kontext, aber wir gehen zurück in eine Zeit, in denen beide noch fröhlich und glücklich waren. Und wir wissen, dass das später nicht mehr ganz so der Fall sein wird. Und ich denke, dass das einen ganz anderen Impact hat, als wie wenn das für uns zwei völlig Unbekannte sind, die wir verfolgen, wie sie eine Freundschaft haben, die dann auseinandergeht.
Ja, durchaus. Ich verstehe das schon. Aber ich finde es tatsächlich besser, zu sagen, okay, man guckt die erste. Also, ich meine, gut, jetzt kennen wir ja tatsächlich beispielsweise schon alle die erste Staffel. So, jetzt gucken wir die erste Hälfte der zweiten Staffel, müssen dann tatsächlich nochmal die erste Staffel gucken, um dann eben Parallelen zu raffen. So, weil zwischen Erscheinen erste Staffel und erste Hälfte zweite Staffel liegen halt Monate oder gar Jahre zurück. So, es wäre tatsächlich fast sinniger gewesen zu sagen, okay, Staffel 1 ist die erste Hälfte der zweiten Staffel und dann kommt die erste Staffel als zweite Staffel und man switcht da hin und her als zwischen erste Staffel, zweite Staffel, erste Hälfte, erste Staffel und dann wieder zurück. So, weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon, aber mir wird auch jetzt erst, während wir darüber sprechen, so richtig bewusst, wie absurd das eigentlich ist. Du hast absolut recht, ja.
Ich bekomme allmählich echt ein Schleudertrauma, ja. Sage ich dir so, wie es ist.
Es stimmt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe meinen Spaß an Jujutsu Kaisen. Ich bin ein wenig überrascht, dass du eher enttäuscht bist bis dato von der zweiten Staffel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also ich finde dieses ganze Heckmeck halt wirsch, ne? Ich bin da kein Fan von. Ich mag es halt dahingehend doch ein bisschen geradliniger. Und wie gesagt, diese Charaktere, die halt plötzlich auftauchen ohne Erklärung. Und du musst dann irgendwie selbst rätseln, okay, der ist irgendwie mit dem aus der ersten Staffel verwandt. Den hat man da irgendwie nicht gesehen, aber parallel ist er ja da und das ist passiert. Und ich find sowas wirsch, wenn ich dann parallel irgendwie zwei Fernseher laufen lassen muss, wo dann auf dem einen das läuft, auf dem anderen das, um das irgendwie nachzuvollziehen. Das ist total irre. Ja, also ist jetzt kein großer Minuspunkt, aber es ist halt ein Minuspunkt, was das Ganze per se für mich so ein bisschen runterzieht im Ranking.
Wirst du es denn trotzdem weitergucken?
Ich würde es weitergucken und ich glaube, ich würde es tatsächlich auch nochmal von neu anfangen. Mit einer anderen Intention tatsächlich, also mit mehr Neutralität vielleicht, um mich dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, überraschen zu lassen, aber um das besser auf mich zu wirken oder wirken zu lassen. Ich hatte natürlich, als die zweite Staffel rauskam, eine super hohe Erwartung an das Ganze und habe mich halt auf vielerlei Dinge gefreut und wurde, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber meine Erwartungen wurden halt für den Moment nicht erfüllt.
Ja gut, vielleicht ist das ja wirklich anders, wenn du die erste Staffel nochmal gucken würdest und das Ganze dann auch direkt im Anschluss dann gucken kannst, wenn du quasi noch oder wieder drin bist. Wenn man da zwei Jahre Pause mittendrin hat, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und im Endeffekt muss man ja auch nicht jeden Hype mitmachen, nur weil es ein Hype ist.
Das stimmt. Na gut, mache ich ja tatsächlich eh nicht. Also so viele Hype-Sachen, also so viele Hype-Animes sind tatsächlich für mich erst interessant geworden, nachdem der Hype halt schon vorbei war. Also so beispielsweise wie Tokyo Ghoul, Attack on Titan und so, die ja früher wirklich der Nonplusultra war in der Szene, die habe ich erst geguckt, nachdem die schon fast keine Relevanz mehr hatten.
Ja, es kommt immer drauf an, wie interessant ich so ein Setting finde, aber prinzipiell verstehe ich, was du meinst, aber ich habe in letzter Zeit auch festgestellt, dass es einfach auch sehr viel Spaß macht, den Hype mitzuerleben, wenn du selber Fan von etwas bist. Also einfach dann die Community zu sehen, die sich austauscht nach jeder Folge, die Memes, die entstehen. Ich finde, das kann auch sehr viel Spaß machen. Aber apropos Hype, aktuell erlebt One Piece wieder einen grandiosen Hype, würde ich sagen. Also ich sehe sogar Marken, Klamottenmarken, die plötzlich damit werben, dass sie eine Collaboration mit One Piece haben, zum Beispiel. Woran könnte das denn liegen?
Ja, genau. Der Hype weht tatsächlich daher, dass Netflix seit langem, wie ich finde, mal wieder gezaubert hat und hat eine One Piece Realfilmserie in, ja, ich will jetzt nicht sagen in Eigenregie produziert, aber ja, doch, nahezu in Eigenregie eine eigene One-Piece-Realfilmserie produziert.
Worum geht es in One Piece? Der auf der legendären Manga-Reihe basierende Anime One Piece läuft seit 1999 und erstreckt sich bis dato auf um die 1080 Folgen, während der Manga aktuell ganze 1103 Kapitel umfasst. Monkey D. Ruffy ist ein junger Abenteurer, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken zu und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Piratenschatz, das One Piece, zu finden. Dazu braucht er allerdings zuerst ein Segelschiff und natürlich auch eine Mannschaft. Gesagt, getan. Wir begleiten Ruffy und seine Kameraden von nun an auf ihren Abenteuern und wie sie gemeinsam die Weiten des Meeres erforschen. Dabei hängen sie unter anderem Marinesoldaten ab und überlisten gefährliche Rivalen, die es ebenfalls auf den legendären Schatz abgesehen haben. Der Anime ist aktuell bei Crunchyroll verfügbar.
Ich glaube, nichts war innerhalb der letzten Wochen so nahezu verpönt, geliebt, verflucht wie die One Piece Realfilmserie. Mirko, erzähl doch mal, hast du die gesehen? Wie sind deine Bindungen zu One Piece? Hast du Bindungen zu One Piece? Warst du da irgendwie Fan oder erzähl doch mal.
Ich liebe One Piece, absolut. Ich gehöre auch zu denen, die das damals natürlich auf RTL 2 verfolgt haben. Und dann Jahre später irgendwann habe ich das Ganze weitergeguckt und habe das dann auch damals immer regelmäßig verfolgt, habe mir Kinofilme angeguckt, habe die Mangas gelesen. Also mit One Piece verbinde ich ganz viel. Aber als die Realserie von Netflix angekündigt worden ist, hat mich das erstmal total kalt gelassen. Ich dachte mir, ja, okay, ne, wir wissen alle, Realserien oder Realverfilmungen zu Animes haben jetzt nicht den besten Ruf. Ich dachte, das wird halt in die gleiche Kerbe einschlagen und habe das daher auch gar nicht großartig verfolgt. Ich wusste, da gibt es was, dann wurde das zwischendurch mal auf Netflix irgendwie gelistet, dass da was kommen wird demnächst. Ja, aber großartig verfolgt habe ich das nicht. Wie gesagt, weil ich gar keine Erwartungen daran hatte. Und dann habe ich irgendwann mal den ersten Trailer gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich fast gar nicht getraut, das auszusprechen. Aber ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, Mensch, irgendwie gefällt der mir. Irgendwie könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Aber ich habe mich fast geschämt mit dieser Meinung. Und wie gesagt, habe mich auch gar nicht getraut, das auszusprechen, weil ich dachte, die ganzen Hardcore-Fans werden da jetzt absolut mich niedertrampeln, wenn sie das hören oder so. Weil natürlich hat die Realserie versucht, den Style von One Piece einzufangen, aber das geht natürlich nicht eins zu eins. Das heißt, man muss sich immer mit Änderungen abfinden. Die wurden auch im ersten Trailer klar. Aber trotzdem hat das funktioniert für mich. Und dementsprechend war ich dann auch ein wenig neugierig auf die Serie, auf die Realserie, hab das Ganze dann aber trotzdem irgendwo hinten im Kopf gehabt, war dann doch nicht meine erste Priorität, irgendwie das sofort zu schauen, wenn es rauskam. Aber dann wurden die ersten Stimmen laut nach Veröffentlichung, die auch gesagt haben, dass die es ziemlich gut finden. Und dann war meine Neugierde wieder geweckt. Aber wie sieht das denn bei dir aus? Hast du einen Bezug zu One Piece und wie hat dir die Realserie gefallen?
Ja, ich habe tatsächlich einen Bezug zu One Piece, aber auch recht spät. Also früher, als es auf RTL 2 lief, fand ich es okay. Ich weiß gar nicht, wann ich dann eingestiegen bin. Entweder als sie dann das irgendwann mal wiederholt haben, ich glaube seinerzeit auf Tele 5 sogar, oder irgendwo lief es dann nochmal und dann bin ich tatsächlich mit eingestiegen. Ich weiß gar nicht, bis wohin hatte ich denn geguckt? Bis Water 7 auf jeden Fall. Also dieses ganze CP9-Ding war ja seinerzeit einer der größten, nahezu beliebtesten Story-Arcs seinerzeit, finde ich. Oder beziehungsweise würde ich mal behaupten. Und dann kam eine Zeit lang gar nichts. Und beziehungsweise irgendwann bin ich dann halt wieder eingestiegen. Und dann ging das ja weiter mit Thriller-Bark und dem ganzen anderen Kladderadatsch. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wurde es dann wieder wiederholt, dann fing es bei ProSieben Max nochmal neu an und dann bin ich tatsächlich offiziell eingestiegen. Es ist halt nicht so leichte Kost, das muss man tatsächlich sagen. Ne? Es ist hier und da hängt sich der ein oder andere vielleicht mal so ein bisschen an Fillern auf.
Ich finde das immer so interessant, dass das ist was ich ganz oft höre, generell, wenn man über Shonen redet oder so, über so lange Serien, ja, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, was es da alles noch gibt. Aber ich finde tatsächlich, dass One Piece wirklich nicht viele Filler-Folgen hat, dafür, dass es eine so unglaublich lange Serie ist. Ja, also mir würden auf Anhieb vielleicht 3 oder 4 Doppel- oder Triple-Folgen einfallen, die so eine kleine Side-Story erzählen. Aber ich finde wirklich, dass aber bis zu dem Zeitpunkt, bis wo ich das dann geguckt habe, ich habe bis Dressrosa geguckt. Da muss ich auch sagen, der letzte Arc hat sich sehr gezogen, ja. Aber es waren per se keine Filler-Folgen, würde ich sagen. Also ich habe ganz selten Folgen, wo ich sage, dem kann ich jetzt gar nichts für die Hauptstory entnehmen.
Was ich immer so ein bisschen anstrengend finde, aber was natürlich storytechnisch bezaubernd dazu passt, also ich will das hier jetzt gerade nicht kleinreden. Du hast eine Story-Arc, die fängt an und die fängt fantastisch an. Also du hast eine vernünftige Einführung, du wirst halt, ne, super an die Hand genommen und lernst dann die Charaktere kennen, alles schön und gut. Und irgendwann beschließt dann die Crew, okay, das hier alles, was hier gerade abgeht, ist total suboptimal, lass uns doch mal trennen. So, und dann hast du halt diesen Arc mit 50 Folgen beispielsweise und dann hast du so 10 Folgen only Ruffy, 10 Folgen only Frankie, 10 Folgen only Zorro, 5 Folgen only Nami, dann hast du so 5 Folgen, wo sich Ruffy und Zorro dann beispielsweise mal treffen, dann hast du 2 Folgen, wo Lysop und Chopper irgendwie durch die Gegend reiten, dann hast du 3 Folgen, wo Sanji Nami hinterhergeiert und irgendwas anderes macht, dann hast du so 10 Folgen Kampf und dann ist der Arc zu Ende und du denkst dir so, Moment, was ist hier gerade passiert? Warum war das so? Und warum muss ich mir tatsächlich gerade angucken, wie jeder so sein eigenes Leben spielt? Das hat immer so Horrorfilmcharakter, dieses, hey, lass uns doch mal trennen, das ist eine fantastische Idee. Nein, Digi, ist es nicht. Wann war es bitte eine fantastische Idee, wenn sich Charaktere trennen?
Ich habe vor kurzem tatsächlich nochmal neu angefangen mit One Piece.
Respekt.
Weil ich dann so viel Lust wieder auf One Piece hatte nach der Realserie. Und da habe ich zum Beispiel diese Folgen in Loketown gesehen, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da gibt es auch eine Folge für jeden Charakter. Also wir haben eine Folge, wo Zorro sich neue Schwerter kauft, wo Sanji irgendwie ein Kochduell macht, wo Lysop irgendwie so ein Schießduell gegen jemanden macht. Da frage ich mich zum Beispiel, ob das sowas ist, was Leute dann als Filler-Folgen bezeichnen würden. Aber, was man nicht vergessen darf, in diesen Folgen passiert auch ganz viel für die Welt. Und wir lernen Hintergründe kennen, die vielleicht in der Hauptstory nicht so viel Platz haben. Wir lernen zum Beispiel in dieser Zorro, in Anführungszeichen, Filler-Folge Tashigi kennen. Und lernen ein bisschen was über Zorros Schwerter, warum die irgendwie speziell sind und warum er zu dem einen Schwert eine ganz besondere Bindung hat. In der Lysop, in Anführungszeichen, Filler-Folge trifft er jemanden, der seinen Vater kannte, der ihm mehr über seinen Vater erzählt. Sprich, wir erfahren mehr über seinen Vater, der ja auch Mitglied in der Shanks-Bande ist. Das heißt, wir erfahren auch ein bisschen mehr über die Konstellation der Shanks-Bande. Verstehst du? Das sind so diese Informationen, die ich da rausziehen kann für mich und für die Welt.
Finde ich total klasse. Ich meine, tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen basiert auf so einer Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Alabasta. Ruffy sitzt in dieser Pritsche oder in dieser Kaschemme, ist da am Futtern, hat sich da irgendwie reinkatapultiert und hat Smoker und Ace umgehauen. Und ich liebe diese Folge tatsächlich, wie Ace und Ruffy dann das erste Mal seit langem wieder aufeinandertreffen, Smoker Ruffy zusammen pfeift und er da einfach nur sitzt, ihn erschrocken anguckt und weiter am Futtern ist und Smoker ihn anschreit, er möge doch bitte aufhören zu fressen und so.
Ja, stimmt.
Ich liebe das. Das Ding ist, es ist ja irgendwie so ein Konstrukt, was sich durch jede Arc zieht. Wenn du das so ein bisschen als Stilmittel verwendest, für irgendwie mal eine Untermalung tatsächlich oder irgendeinen Zwischenstand oder was auch immer, finde ich das fantastisch. Auf Dauer finde ich es irgendwie anstrengend, weil du weißt, okay, du hast halt wirklich ein Schemata, das zieht sich durch die komplette Serie und jedes Mal, wenn Arc anfängt, hast du 3 Folgen und dann trennen sich die Charaktere, die ja eigentlich eine Crew sind. Und da fehlt mir irgendwie einerseits natürlich dieser Zusammenhalt, der eigentlich nie weg ist, aber ne, für den Moment halt nicht da ist und Ich weiß nicht. Irgendwie ist das halt echt nicht meins. Also, das schmälert nicht mein Interesse an dem Anime, aber ich finde es halt immer ein bisschen zäh. Ich freue mich dann halt immer, wenn alle wieder zusammentreffen, wenn sie dann irgendwie gegen den jeweiligen Feind in der Arc irgendwie sich behaupten und es dann einfach nur ein Happy End gibt oder Ruffy irgendwas Neues lernt. Aber diese, hey, lass uns mal trennen, nein, mach nicht. Mach das nicht.
Aber das ist dann ja vielleicht auch die Stärke der Realserie, denn egal, wie man jetzt zu diesen Filler-Folgen stehen mag, in der Realserie bekommen wir die Möglichkeit, das Abenteuer und die Geschichte von One Piece nochmal komprimierter, möchte ich fast sagen, aufbereiteter zu verfolgen und an dem Ganzen teilzuhaben.
Genau, die Realfilmserie geht ja eigentlich bis zum Arlong Park, also bis Arlong im Großen und Ganzen. Allerdings so ein bisschen gekürzt.
Ja, es ist fast so, würde ich sagen, dass eine Folge, die gehen circa 45 Minuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, circa ein Arc darstellen. Oder eine Saga. Ich weiß jetzt nicht, ob man die einzelnen Charaktervorstellungen als Arc bezeichnen kann, ob die dafür nicht zu kurz sind, aber die Sissop-Saga, die Zorro-Saga, die Sanji-Saga, die Nami-Saga wird jeweils in einer Episode abgehandelt.
Würdest du dann behaupten, deine Erwartungen wurden getroffen? Wie würdest du es tatsächlich mit dem Anime bis dahin vergleichen? Und wie stehst du dazu, dass im Zweifel so Charaktere, die eigentlich einen anderen Charakter geprägt haben oder ihn beispielsweise supportet haben oder zu dem gemacht haben, was er ist, dass sie tatsächlich einfach nicht auftauchen?
Kannst du mir da gerade einmal ein Beispiel nennen?
Erinnerst du dich an die beiden Dudes, mit denen Zorro immer rumhing, die ja dann auch auf das Baratie kommen?
Die auch im Arlong Park dann später mit dabei sind.
Genau, dieser eine Dude, der halt so ein bisschen Mafiosi-mäßig aussieht und der andere mit diesem Helm oder was das da ist.
Ja, ich erinnere mich. Habe ich in der Realserie aber tatsächlich nicht vermisst. Ich war ein wenig überrascht, dass die Story ein wenig anders präsentiert worden ist, aber es hatte einen eigenen Flow, der für mich stimmig war. Klar, hier und da als Anime-Fan vergleichst du das auch dann mit den Szenen aus dem Anime, ganz klar. Da hin und wieder gab es auch mal Szenen, wo ich mir gedacht habe, ach, die war im Anime so ikonisch, das haben sie jetzt hier irgendwie nur, dem haben sie nur einen ganz kleinen Schauplatz gegeben. Finde ich ein bisschen schade. Aber es hat in sich dann doch gepasst irgendwie. Ich habe gelesen, dass die Realserie eben auch den Anspruch hat, Fans abzuholen, aber One Piece auch einer neuen Generation an möglichen Fans näher zu bringen. Dementsprechend kann ich das verstehen, dass man Abstriche macht oder machen muss. Ich finde aber, sie haben das ganz grandios geschafft, diesen Spagat. Also normalerweise ist das für mich total abschreckend, wenn ein Studio sowas sagt. Dann habe ich mal das Gefühl, ja, die wollen jetzt irgendwie so one for all sein, was für mich nie so gut geklappt hat, aber irgendwie dann da doch erstaunlich gut, ja. Ich habe Charaktere jetzt nicht wirklich vermisst. Mir ist aufgefallen, dass sie nicht da waren im Vergleich, aber vermisst habe ich sie nicht, nein.
Die beiden habe ich tatsächlich vermisst, weil ich die halt im Anime sehr, sehr gerne mochte und die auch so ein bisschen humorvoll waren irgendwie, ne? Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Und natürlich haben die halt Zorro auch so ein bisschen geprägt und ihn irgendwie supportet so ein bisschen, wenn auch nur durch schwachsinnige Argumente oder find's allerdings, wie du ja auch sagtest, fantastisch, dass es halt als Einstieg für neue Fans gilt. Also, dass man halt sagen kann, hey, du, pass auf, es gibt den One Piece Anime, der ist top, allerdings geht er halt ein bisschen länger und bis Punkt XY hast du halt, wenn nicht, 55 Folgen, kannst du dir antun. Oder wenn du damit kein Problem hast, dann guck halt den Realfilm oder die Realserie. Da hast du dann eben deine 10 Folgen und dann hast du halt auch deine 5 Arcs hinter dir, ne? Finde ich mega.
Denn ich finde, die Essenz von One Piece wird sehr gut eingefangen in der Realserie. Also das, was One Piece ausmacht, so dieses unglaubliche Worldbuilding, finde ich, kann man in der Serie, in der Realserie schon erkennen und erahnen. Ja, wir haben nicht nur die Guten und Bösen, sondern wir haben ganz viel dazwischen. Das hat die Realserie sogar relativ schnell auf den Punkt gebracht und sogar besser verdeutlicht in einer kurzen Zeit als der Anime meiner Meinung nach, indem wir eben auch diesen hinzugefügten Arc von Corby und Garp und Helmeppo haben. Das wird im Anime zwar angedeutet, aber erst viel, viel später wird uns bewusst, dass da auch gleichzeitig eine Story parallel weiterläuft, ja, zu den Geschehnissen unserer Hauptcharaktere. Das ist in der Realserie schon viel mehr im Vordergrund. Das fand ich zum Beispiel super, um zu verdeutlichen, hey, hier geht's jetzt nicht nur um Ruffy und seine Crew, sondern es geht auch um die ganze Welt. Dann so ein bisschen das Skurrile und Absurde von One Piece, was ja aber auch den Charme ausmacht. Das wurde zwar ein wenig, also nicht ganz so extrem dargestellt wie im Anime, klar, das geht auch gar nicht, aber man hat es trotzdem nicht versteckt. Ja, also wir haben zum Beispiel trotzdem Charaktere mit absurden Frisuren, mit absurden Fressen, ja, aber das gehört einfach dazu, meiner Meinung nach. Und anstatt das irgendwie zu versuchen, weiß ich nicht, möglichst realistisch darzustellen oder so, haben sie das Ganze embraced, möchte ich fast sagen, was super funktioniert hat, meiner Meinung nach, weil es einfach dazugehört. One Piece ist nicht One Piece ohne skurrile Charaktere, ja, und vor allem die Dynamik der Crewmitglieder sind meiner Meinung nach grandios in der Realserie rübergekommen. Das, was so Spaß an One Piece macht, dieses Abenteuergefühl, die verschiedenen Schicksale, die aufeinandertreffen, aber trotzdem sich irgendwie vereinbaren können und dann gemeinsam, obwohl sie vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, gemeinsam an einem Ziel arbeiten, gemeinsam auf ein Ziel zuarbeiten, das ist schon grandios verdeutlicht worden in der Realserie. Also wie gesagt, ich habe oft gehört, dass Leute gesagt haben, sie haben gar nichts mit One Piece am Hut, haben dann aber die Realserie gesehen und haben danach gesagt, okay, ich glaube, ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was One Piece ist und auch, warum das so erfolgreich und beliebt ist. Also das hat die Serie meiner Meinung nach als fest eingesessener One Piece-Fan wirklich gut gemacht.
Dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Was man natürlich auch dazu sagen muss, worauf massivst geachtet wurde, was ich immer gut finde, um es beispielsweise den Leuten auch leichter zu machen, das zu schauen oder sonstiges, es wurden die Originalstimmen verwendet, also benutzt, es wurden die Originalsynchronsprecher rangeholt. Das heißt, selbst wenn du wirklich schon einen Bezug zu One Piece hattest und sagst, okay, ich habe halt Bock auf diesen Nostalgie-Kick, aber ich habe halt keinen Bock, die 55 Folgen oder so da irgendwie zu gucken, bis Arlong. Dann hast du dir halt die Realfilmserie angeguckt, du hattest den Nostalgie-Kick, den du halt wolltest, und du hast deine Lieblingsstimmen halt gehört. Und das hat sich ja auch durchweg durch die komplette Serie gezogen. Ich glaube, es gab keinen Charakter, der stimmlich irgendwie anders besetzt wurde. Aber ich kann mich auch irren.
Ich glaube, Arlong klang anders. Das ist mir aufgefallen. Aber ja, absolut. Also ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Normalerweise bin ich jemand, der die Sachen gerne im Original guckt. Also in der Sprache, in der auch produziert worden ist ursprünglich. Aber bei One Piece musste das jetzt auch sein, aus dem gleichen Grund, den du genannt hast. Fand ich ganz toll, die Originalstimmen wieder zu hören. Hat super gepasst. Und generell habe ich sehr, sehr viele Easter Eggs entdeckt in der ganzen Serie, die du natürlich nur als Fan verstehst. Aber die mich sehr gefreut haben, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich gesehen habe, dass da jemand am Machen ist, der sich auch sehr gut mit dem Universum von One Piece auskennt.
Gesamtfazit irgendwie dazu?
Ja, ich will mehr.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ja, auf jeden Fall für eine Realserie tatsächlich das Nonplusultra. Also ich meine, wir hatten das schon bei vielerlei Dingen, ob es tatsächlich jetzt Filme sind oder Serien. Es geht deutlich, 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 deutlich schlechter. Ich denke da an die Death Note-Serie von Netflix. Die war eine Katastrophe im Vergleich dessen.
Den Film meinst du?
War das ein Film? Ja.
Der Netflix-Film. Aber interessant, vielleicht kurz dazu. Netflix hat auch schon bereits eine Realserie zu Death Note angekündigt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sollen allerdings die Macher von Stranger Things das machen. Also könnte vielleicht auch zumindest spannend werden.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber ich lasse mich überraschen. Ich habe da Ich ahne Schlimmes.
Ja, du hast recht, weil im Endeffekt ist der Ruf von Realverfilmungen zu Anime-Serien oder Anime-Franchises einfach nicht gut. Aber ich sehe auch online jetzt schon ganz oft, dass Leute davon sprechen, dass der böse Fluch jetzt gebrochen ist mit der guten Umsetzung von One Piece.
Möglich.
Also, die Serie zeigt, es ist möglich, wenn man möchte. Und ich denke mir, come on, also wenn du One Piece gut umsetzen kannst in eine Realserie, dann ist das auch mit vielen anderen Serien möglich. Bei One Piece hätte ich es tatsächlich am wenigsten erwartet, weil es so over the top und skurril ist. Aber im Endeffekt hatte ich super, super viel Spaß mit der Realserie. Ich habe es mit jemandem geguckt, der keinen Bezug zu One Piece hatte, jetzt aber auch so ein bisschen besser versteht, warum One Piece so beliebt ist. Und auch da jetzt so ein kleines Interesse geweckt worden ist, würde ich sagen, das heißt, sehr kompatibel, sowohl für mich als eingesessener Fan, als auch für die Person, mit der ich es geguckt habe, als jemand, der keinen Bezug zu One Piece hat. Ich möchte auf jeden Fall mehr haben und es wurde ja auch schon in der zweiten Staffel angekündigt. Das heißt, der Spaß geht weiter.
Ja, und es wird über vielerlei Promi-Besetzung spekuliert. Ich bin sehr gespannt und auch so ein bisschen erfreut, sollte sich das bewahrheiten.
Ja, ich höre jetzt von Promis, die sich quasi als One-Piece-Fans outen, möchte man fast sagen, und schon Interesse bekunden, die ein oder andere Rolle zu besetzen.
Hast du da ein Beispiel?
Jamie Lee Curtis möchte Kulea spielen.
Genau.
Ja, genau. Ich sehe die ersten bearbeiteten Bilder mit Photoshop mittlerweile schon. Ich könnte es mir grandios vorstellen. Also es wäre so cool.
Ja, ich auch. Es wäre richtig cool.
Ja, bleibt abzuwarten, was sie aus dem Starterfolg, möchte ich fast sagen, machen. Wie gesagt, die zweite Staffel wurde bereits angekündigt. Die Showrunner sind wohl für 6 Staffeln bereits vorbereitet, hoffen aber insgeheim auf 12 Staffeln.
Okay, bin ich gespannt, also wie weit das Ganze dann gehen wird. Ob man da dann vielleicht irgendwie jetzt an aktuelle Sachen ranragt, dann natürlich zeitverzögert, klar, aber bis wohin das Ganze dann halt gehen wird, ne?
Und ich würde sagen, damit sind wir durch mit unseren Hauptthemen. Aber ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. eine kleine Kategorie, die ich mir überlegt habe. Und zwar kennst du das doch sicherlich auch. Also wir beide sind halt auch vielfach medienbegeistert, würde ich sagen. Und es kommen stetig neue Serien, Games, Filme, Anime, Manga, was auch immer, you name it, raus, die interessant klingen, die man sich irgendwo vielleicht auch mal im Hinterkopf abspeichert, dass man sie mal schauen möchte, aber irgendwie kommt man dann doch nicht dazu. Das können jetzt aktuelle Folgen sein, aktuelle Themen, aktuelle Franchises, Serien sein. Manchmal ist es aber auch so, dass man weiß, dass etwas total erfolgreich ist, vielleicht auch schon einen gewissen Ruf hat. Und jeder sagt dir immer, Mensch, du musst das gucken, das wird dir sowas von gefallen. Und man weiß auch, es wird einem gefallen und man möchte es auch tun, aber man kommt einfach nicht dazu. Der bekannte Pile of Shame. Hast du einen Pile of Shame an Anime?
Anime tatsächlich Trinity Seven. Ich habe den irgendwann mal, weil ich durchsickern lassen habe, dass ich den interessant finde, irgendwie geschenkt bekommen. Und hab den seither nicht ein einziges Mal geguckt.
Also ich schließe daraus, du hast einen Pile of Shame für Anime.
Ja.
Und das ist jetzt der erste Titel, der dir direkt eingefallen ist, dass du den unbedingt mal nachholen musst.
Genau.
Und du hast den schon zu Hause?
Ja, ich hab den tatsächlich hier liegen. Der ist schon, ja, wie alt mag der sein? 5, 6 Jahre?
Das ist schon eine Weile, ja. Und du bist nicht dazu gekommen, den zu schauen, weil
ich den eigentlich immer hinten dran stelle. Also so von der Story und so. Denke ich mir, okay, den guckst du irgendwann später, ne? Guckst jetzt eben, lässt dich mal ordentlich von Jujutsu Kaisen verwirren oder so.
Dann würde ich das jetzt gerne einführen, dass wir am Ende einer Folge uns jeweils einen Titel aus unserem Pile of Shame vorstellen, den wir bis zum nächsten Mal dann nachholen und dann darüber sprechen werden.
Okay, finde ich cool. Aber jetzt habe ich ja hier so Seelenstriptease gemacht mit Trinity Seven. Jetzt bist du dran. Was ist denn dein Pile of Shame?
Ich habe einen ganz großen Pile of Shame für verschiedene Medien. Aber wir reden ja jetzt über Anime. Anime/Manga, muss ich fast sagen. Da ich auch ganz gerne ganz viel Manga lese. Und vor allem da im, ja, so Horror-Thriller-Bereich gerne viel unterwegs bin, gibt es so ein Franchise, was mir immer, immer wieder begegnet, wo mir jeder sagt, Mensch, das ist eigentlich ein Unding, dass du dich damit nicht befasst hast. Du musst das unbedingt tun und das ist Berserk.
Mhm.
Ich habe tatsächlich auch die ersten drei von diesen Doppel-Volume-Manga hier liegen und werde die bis zum nächsten Mal lesen, um zumindest einen Einstieg in das Franchise zu bekommen. Das Ganze soll wohl düsterer Dark Fantasy sein. Fantasy ist jetzt eigentlich nicht so mein Genre, was, glaube ich, auch der Grund ist, warum ich da noch nie so richtig den Einstieg gefunden habe. Aber ja, dadurch, dass es mir so viel empfohlen wird, muss ich das vielleicht mal nachholen.
Solltest du. Definitiv.
Also du kennst dich aus?
Flüchtig. Also das ist ja auch so eine Riesenmaterie irgendwie. Ist auch schon Jahre her, dass ich mich damit explizit auseinandergesetzt habe. Aber es macht Spaß. Das ist nicht schlecht. Ja.
Also würde ich sagen, verbleiben wir so. Ich lese bis zum nächsten Mal nicht alle, aber einige Berserk-Bände und du schaust
Trinity Seven, genau.
So machen wir das.
Das war es dann an dieser Stelle auch schon mit der ersten Folge Anibunch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und schaut auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und abonniert uns da gerne, damit ihr auch keine neuen Folgen oder weitere Informationen verpasst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.